Sie hören einen Podcast von DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Es nimmt mich Wunder, wer von den Espresso-Hörer, Hörerinnen, während den vergangenen 31 Spielen gewettet hat. Wer? Wie viele hundert oder vielleicht sogar tausend Franken mit welchem Match gewonnen hat. Und ich bin übrigens nicht der Einzige, der neugierig ist. Auch das Steueramt von ihrer Gemeinde ist neugierig. Und nicht nur das, man streckt auch die hohle Hand aus. Private Wettgewinne sind steuerpflichtig. Wie genau, das später im Espresso. Jetzt reden wir zuerst über Käppli, T-Shirt, Farben, Fähnli und Ähnliches. Die Hochspannung ist vorbei. Man kann die Autofähnli wieder abmontieren und man muss sich wieder an fussballfreie Abend gewöhnen. Trotzdem aber nochmal ein Wort zu diesen Fähnli. Man hat häufig Flaggen gezeigt während der Euro 08 und mit seinem Autofähnli ganz klar gemacht. Mein Herz flattert für Russland, für Deutschland, für Spanien. Auf jeden Fall, es war ein Boom gewesen. Und bei Coop zum Beispiel sind die Autofähnli der Euro-Fanartikel gewesen, der am meisten gekauft worden ist. Aber eben, es ist alles vorbei jetzt. Und die Frage, was passiert, nicht nur mit diesen Fähnli, sondern mit allen anderen Fanartikeln, die auch liegen bleiben. Fangen wir doch mal bei Manor an, Anita Richner. Von was hat es denn dort noch am meisten?
Der Ladenhüter bei Manor sei ein Aschenbecher, und zwar ein bisschen speziellen, sagt der Markus Laub, der Gesamtprojektleiter Euro bei Manor.
Es ist im Prinzip ein Aschenbecher in einer Ballform, wo, wenn man draufdrückt, um die Asche zu entsorgen, der Ball sich öffnet und dann nachher wieder zuschnappt.
Auch die Migros hat einen Fanartikel, der nicht besonders gut gelaufen sei, sagt die Mediensprecherin Monika Weibel.
Als Beispiel könnte ich jetzt eine schwarze Umhängetasche nennen, mit dem Schweizer Kreuz, also die Umhängetasche wäre gedacht gewesen, so für die Zwischenverpflegung, und die ist jetzt nicht besonders gut gelaufen.
Bei den Migros sind allgemein Accessoire und Dekorationsartikel nicht so angekommen. Coop hege erkennt eigentlich einen Ladenhüter, sagt der Mediensprecher Karl Weisskopf. Grundsätzlich sind aber die offiziellen UEFA-Fanartikel nicht so gut verkauft worden. Was überall gut gelaufen ist, sind die Libri. Bei Manor sind auch Schäle, Bälle und Feuerzeuge sehr gut angekommen. Bei Coop sind die Fähnli für das Auto ein richtiger Renner gewesen, mit über 35'000 Stück, die man verkauft hat. In allen Läden probiert man jetzt, die Fanartikel, die vorig geblieben sind, im Ausverkauf loszuwerden. Bei Manor gäbe es seit ein paar Tagen 50% Rabatt, sagt der Markus Laub.
Wir schauen jetzt zuerst einmal, wie viel von diesen Artikeln wir noch absetzen können, und dann werden wir eine Schlussbilanz ziehen und über die weitere Verwendung von diesen Artikeln auch einen Entscheid fällen.
Auch bei Coop werden die Fanartikel nach liquidiert, indem man die Preise absetzt. Wir haben keine Angst, dass man die Fanartikel nicht mehr losbreche, sagt der Karl Weisskopf.
Laut meinen Informationen sind die Restbestände eher gering. Also es ist nicht ein riesen Übergang da, wo ich Sorgen mache. Wir haben ja schliesslich auch bei der Bestellung auf solche Sachen Rücksicht genommen und haben nicht übertrieben.
Und für die Libri mit dem Schweizer Kreuz zum Beispiel gäbe es ja schon gleich wieder einen Anlass.
Wenn es jetzt dann immer noch Restposten hätte, dann könnte man es zum Beispiel beim 1. August wieder verkaufen oder sonst bei einem Event, wenn es auf die Schweiz bezogen ist.
Was macht man aber mit diesen Artikeln, die man gar nicht mehr losbringt? Könnte es zum Beispiel sein, dass man einen Ladenhüter wie den Aschenbecher bei Manor einfach einschmilzt? Auf diese radikale Lösung setzen wir nicht, sagt der Markus Laub.
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einerseits auch noch Kontakt zu anderen Ländern, die Interesse an gewissen Artikeln zeigen. Das ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist natürlich, dass man soziale Institutionen könnte berücksichtigen.
Eine soziale Institution berücksichtigen, das käme auch bei den Migros in Frage, wenn man auch nach dem Ausverkauf immer noch auf Euro-Fan-Artikel sitzen bleibe, sagt Monika Weibel. Zuerst gäbe es aber noch andere Möglichkeiten.
Ein Teil geht sicher bei uns in die Migros-Outlet-Stores oder eben Fundgruben, und dort werden dann die Preise nochmal abgesetzt. Das sind dann die wahren Schnäppchen, die man noch haben kann. Und einen anderen Teil verschenken wir auch zum Beispiel an Caritas, und die können das weiter verschenken, Leute, die Freude an diesen Sachen haben.
Bei den Migros ist das Geschäft mit den Fanartikeln im Allgemeinen ein bisschen unter den Erwartungen geblieben.
Ja, man hat natürlich damit gerechnet, dass es da einen riesen Ansturm gibt. Man hat sehr viel eingekauft, man hat ein breites Sortiment haben, aber die Erfahrung zeigt, dass man wahrscheinlich das nächste Mal etwas anders disponieren muss.
Auch wenn nicht alle Fanartikel gleich gut gelaufen sind, ist man bei Manor, Coop und Migros grundsätzlich zufrieden mit dem Fanartikelgeschäft. Genaue Zahlen gibt es noch nicht. Klar, und da sind sich alle einig, die Umsätze wären noch besser, wenn die Schweizer Nazi nicht schon so früh ausgeschieden wäre.
Das hätte sicher geholfen.
Sagt Monika Weibel, Mediensprecherin von der Migros.
Espresso.
Ja, wie ist es denn? Haben Sie gestern den Wetttopf gewonnen, weil Sie eben auf den richtigen Europameister Spanien getippt haben? In vielen Büro, an vielen Stammtischen oder unter Freunden ist gewettet worden in dieser Euro-X-Wettgemeinschaft. Sie sind teilweise wochenlang im Wettfieber gewesen und jetzt kommt's. Der den grossen Topf geleert hat, der muss einen Teil am Staat abgeben, Martina Schneider.
Ob beim Telekommunikationsunternehmen Sunrise oder beim Zoo Zürich, bei der Grossbank UBS, überall haben sich einzelne Abteilungen organisiert und gewettet auf den Europameister. Übrigens auch beim Radio. Bei DRS 3 haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewettet, den Einsatz 10 Franken. So, wie es in vielen Büros üblich war. Der Marcello Bruno ist Informatiker und Fußballfan und einer der ersten, der im Internet Fußballwetten organisiert hat, auf seiner eigenen Webseite. Im Jahr 2000 ist er ziemlich ins Schwitzen gekommen, als er einen Brief von der Polizei bekommen hat.
Man hat vorgängig in den Internetforen diskutiert, weil meine Webseite, die Adresse, ist umgegangen. Und es hat Diskussionen gegeben und viele sind dann schon der Meinung gewesen, es sei nicht legal. Und ich bin mir wirklich nicht selber sicher gewesen, ist es so oder nicht.
Weil er aber mit seinem Wettbüro im Internet nicht seinen Lebensunterhalt finanziert und der ganze Gewinn unter den Teilnehmern aufteilt wird, ist dann alles in Ordnung gewesen. So sind nämlich Wetten im privaten Rahmen völlig legal. Im Amtsdeutsch heisst das, dass das Wettbüro nicht gewerbsmässig betrieben wird. Bei Marcello Bruno haben bei der Euro 08 über 300 Leute einen oder mehrere Tipps abgegeben. Der Jackpot war ziemlich gefüllt und so hat der Hauptgewinner 3'500 Franken erspielt. Ein rechter Batzen. Egal wie gross der Gewinn ist, er muss versteuert werden, heisst es bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung. So ist das Gesetz, Beat Fuhrer.
Grundsätzlich ist es so, dass jeder Geldzufluss ein Einkommen ist, das besteuert werden muss. Und dazu gehören insbesondere eben Einkünfte aus Lotterien oder lotterieähnlichen Veranstaltungen. Und das heisst auch aus dem Fußballtoto.
In der Praxis sei es aber schwierig, jemandem auf die Schliche zu kommen, wenn er seinen Gewinn nicht angibt. Gerade bei den privaten Fußballtotos.
Aus Sicht der Steuerbehörden ist es einfach so, dass in der Praxis Kontrolle halt nicht immer funktioniert. Insbesondere bei kleinen Beträgen oder bei einmaligen Anlässen ist das nicht durchsetzbar. Und die Steuerbehörden können insbesondere nicht kontrollieren, wenn ein Anlass nicht gewerbsmässig durchgeführt worden ist oder nur für einen begrenzten Personenkreis.
Und das ist ja genau der Fall bei den Totos in den Büros vom Zoo, von den Banken oder vom Telekommunikationsunternehmen. Die Wetten sind unter Kollegen zum Plausch, mit kleinem Einsatz und manchmal eben doch recht grossen Gewinn. Allzu sicher sollte sich aber niemand sein, sollte er bescheissen.
Wenn natürlich die Steuerbehörde feststellt, dass ein grosser Einkommenszuwachs da ist bei jemandem, dann werden wir dieser Sache natürlich nachgehen.
Sollte also der Gewinn grösser sein als die Kosten von einer Kaffeerunde für Kolleginnen und Kollegen, dann sollte man ihn besser bei der Steuererklärung angeben.
Und das ist ja wirklich noch schnell einmal der Fall. So oder so, Informationen sind das zu Wettgewinn und wie gehört, die muss man versteuern. Also, jetzt zu unserer Serie über Menschen mit speziellen Konsumbedürfnissen. Und da geht's um viel Kind und Familie. Und wenn man viel Kind hat als Familie, dann wird der Alltag zu einem ganz speziellen Konsumereignis. Konkret sind das jetzt 5 Kinder. Das ist etwas, wo vor 50 Jahren in der Schweiz noch häufig vorkommen ist, ist eigentlich fast normal gewesen. Aber heute gilt eine Familie, das kann man sagen, als Ausnahme, wenn sie 3 oder mehr Kinder hat. Simon und der Hans Jung aus dem Zürcherischen Nöttwil am See sind da eben eine familiäre Ausnahme. Sie haben nämlich 5 Kinder. Wie kauft so eine grosse Familie ein? Und wie sieht der Alltag von diesen 7 Menschen aus? Der Alex Reichmuth hat Simon Jung auf einer Postitour begleitet.
Espresso trifft Simon Jung, 29, am Morgen um 9:30 in einem grossen Einkaufsladen im Zürcher Oberland. Sie ist unterwegs mit der Amelie, mit 16 Monaten ihres jüngsten Kind und mit einem grossen Einkaufswagen. Auf grosse Wege sei sie beim Posten angewiesen, sagt Simone Jung.
Also in den meisten Migros oder Coop-Filialen ist es schon so, dass man einfach so für den Otto-Normalverbraucher die Einkaufswagen hat und für uns, ja, das langt uns nicht mehr. Oder?
Heute steht der Wocheneinkauf an. Sie müssen so einen grossen Kauf für die siebenköpfige Familie genau vorbereiten, sonst käme es nicht gut.
Also zuerst mal muss ich einen Menüplan zusammenstellen, damit ich nicht am Schluss lauter einzelne Sachen habe, die ich dann nicht brauche. Und umgekehrt, die Sachen, die ich brauche, dann fehlen. Also entsprechend im Menüplan mache ich dann eine Einkaufsliste und frage mal sonst noch so ein bisschen herum, ob jemand etwas gesehen hat, wo vielleicht zu Ende gegangen ist, WC-Papier, Haushaltpapier.
Die Familie Jung ist finanziell recht gut dran. Ihr Mann arbeite als Arzt in leitender Stellung am Universitätsspital Zürich, sagt Simone Jung. Und habe zum Glück ein gutes Einkommen. Trotzdem schauen sie bei einem solchen Wocheneinkauf darauf, wenn möglich günstige Angebote zu erwünschen. Auch so muss sie als für so einen grossen Kauf nämlich einige hunderter Scheine einpacken.
Ich bewege mich einfach alle Wochen so zwischen 360 und 420 Franken, wenn ich einen Wocheneinkauf mache.
Simone Jung geht los durch die Regale. Der Einkaufswagen füllt sich rasch, trotz seiner Grösse.
Jetzt haben sie Müsli gekauft, gerade vier grosse Packungen. Das haben ihre Kinder gerne in dem Fall.
Ja, das ist unser Morgen. Also ein Teil der Kinder isst vor allem Müsli und Milch am Morgen. Und die andere Hälfte isst Brot.
Wie lange reicht das, vier Packungen?
Das? Ja, gerade eine knappe Woche.
Auch bei der Butter packt Simone Jung gerade vier Stück ein. Bei der Milch reicht sie ebenfalls kräftig zu.
Jetzt haben sie gerade 8 Liter.
Es kommen nachher noch mal 4.
Beim Gemüse packt Simone Jung 4 Gurken ein und 2 volle Säcke Riebli. Gefragt sind noch Herdöpfel. Ein Sack mit 4,5 Kilo reicht aber nicht.
Ich muss noch einen Herdöpfelstock machen am Sonntag. Und geschwellte haben wir mal noch zu Abend. Und dann hätte ich gerne wahrscheinlich irgendwann noch spontan Bratherdöpfel. Und dann lange es nicht.
Also 2 Säcke mindestens.
Am Schluss kommt Simone Jung mit einem übervollen Einkaufswagen zur Kasse. Sie ist froh, muss sie nicht auch noch Mehl und Zucker kaufen. Das besorgt ihren Namen ihren Vater direkt bei einem Engromat. Der Einkauf heute kostet 264 Franken. Andere Leute würden ab so einem Betrag verschrecken. Simone Jung aber hat eher das Gefühl, sie habe noch etwas vergessen. Sie braucht nach der Kasse ein ganzes Zeitchen, bis sie den Einkauf in 4 grossen, stabilen Taschen versorgt hat. Zum Glück wartet in der Tiefgarage das grosse Familienauto, eine Art Lieferwagen, der zu einem Personenfahrzeug umgebaut worden ist. Ohne Auto einkaufen zu müssen, wäre fast nicht denkbar, sagt Simone Jung.
Das wäre Selbstmord. Das geht nicht. Nein, dann müsste ich wirklich wahrscheinlich Alltag doch rechte Mengen zu Fuß mit dem Wagen und noch irgendeinem Anhänger oder Rucksack oder so posten. Das liegt mir einfach zeitlich nicht drin.
Simone Jung und ihr Mann haben 4 Buben und 1 Mädchen. Der Felix ist 9, der Lukas bald 8, der Beat fast 6. Der Daniel ist 4 und die jüngste Dameli, wie gesagt, 16 Monate alt. Für die Horde müssen zwar regelmässig ganze Bäge Lebensmittel eingekauft werden, bei den Kleidern sei das aber ein bisschen anders, sagt Simone Jung.
Ich muss ehrlich sagen, wir kaufen relativ wenig neu ein. Also schon, es gibt jetzt etwa die mal bei den grossen Buben, dass die Hosen wirklich durch sind. Dort brauche ich einfach schon etwa die vielleicht mal ein paar neue Hosen. Und sonst tut eigentlich jedes Kind, tut irgend vom anderen Kind die Kleider nachtragen oder von Kolleginnen, die finden, du willst das noch oder soll ich es wegtun. Und ich finde, ich schaue gerne drin.
Aus ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis können sie viele Kleider übernehmen und weiter brauchen. Der Tagesablauf von der jungen Mutter ist straff organisiert. Sie und ihr Mann stehen jeweils recht früh auf.
Wir stehen um 6 Uhr auf und dann muss einfach ein Kaffee in Ruhe muss drin liegen und nachher müssen wir so einen um den anderen wecken von den Kindern und bereit machen.
5 Kinder am Morgen bereit machen für die Schule, den Kindergarten oder die Spielgruppe ist einiges anstrengender als nur 1 oder 2 Kinder. Und bis auf 1 kommen auch alle über den Mittag zurück. Auswärts berufstätig sein, käme für sie bei so einer grossen Familie nicht in Frage, sagt Simone Jung. Man könnte annehmen, dass im Haus des Jungs nie Ruhe ist. Das sei aber nicht so, sagt Simone Jung. Sie heige eine Feierabend.
Ja, das habe ich, und zwar relativ früh, finde ich. Ich habe dann so zwischen 7 und 8 sind die Kinder im Bett. Das heisst, die Grossen, die dürfen dann schon noch Bücher lesen. Bis etwa um 8:30, 9. Aber die Kleinen, die sind im Bett und die Grossen kommen auch nicht mehr rauf. Die wissen, das ist unser Feierabend, also das ist mein Feierabend und mein Mann kommt dann irgendwann. Und dann haben wir dann noch Gemeinschaft zusammen.
Sie und Ihre Mann würden ganz bewusst darauf achten, dass trotz der grossen Familien und der vielen Bedürfnisse der Kinder ihre eigene Beziehung nicht vergessen ging.
Wir nehmen uns ganz bewusst Zeit. Also ich schaue wirklich, dass mein Mann und ich mindestens einmal im Monat auswärts gehen essen oder irgendein Konzert gehen oder einfach wirklich, dass wir weggehen von daheim und ein Babysitter da ist oder zwei Babysitter da ist, die auf die Kinder schauen.
Es ist klar, dass Simon Jung und ihre Mann ihre Kinder nicht übermässig verwöhnen können. Allen fünf unendlich viel Aufmerksamkeit geben ist nicht möglich. Trotzdem fehlt es den Kindern an nichts, betont Simon Jung. Die Kinder seien aber sicher selbstständiger als viele andere im gleichen Alter.
Sie wissen, wie sie sich verhalten müssen in gewissen Situationen, weil es einfach ganz normal ist mit so vielen Leuten da, dass man einfach zurückstecken muss.
Wichtig ist, dass Simon Jung auch als ihre Kinder zur Selbstständigkeit erzogen werden. Die Eltern zum Beispiel bekommen schon jetzt ein Sackgeld, wo sie sich damit in einem bescheidenen Rahmen eigene Wünsche füllen können. Für Simon Jung ist das Leben in einer siebenköpfigen Familie etwas ganz Normales. Sie merkt aber, dass fünf Kinder haben heute nicht der Normalfall ist. Vor allem an den Reaktionen von anderen Leuten an. Die Reaktionen sind ziemlich geteilt, meint sie.
Ganz alte Leute finden das super und finden auch so lässig. Also wir sind auch so viel gewesen und das sei so schön. Ich erinnere mich so gerne an die Kindheit zurück. Aber so das Mittelalter oder jetzt so unsere Generation, die haben dann das Gefühl, wir sagen Sozialfälle. Wir dürfen Kosten verursachen. Und das ist, mit dem habe ich dann Mühe, oder? Also man wird schon ein bisschen komisch angeschaut, oder?
Wenn Sie als Grossfamilien unterwegs seien, würden viele Leute überrascht reagieren.
Ja, die sich getrauen und es locker nehmen, die sagen etwas Freundliches, etwas Lässiges zu einem und finden das so cool. Das sind jetzt sicher nicht mehr das, sind alle ihre Kinder. Aber viel mehr hört man, ja, sind das alles ihre Kinder? Ja, und Patchwork-Family und solche Sachen hört man. Also ich empfinde das nicht nur positiv, wenn ich dann so Reaktionen sehe. Aber man hat beides.
Ihre Freude an der Grossfamilie lässt sich Simon Jung wegen negativer Reaktionen aber nicht verderben. Und im Herbst ist es soweit, die Geburt vom sechsten Kind steht an.
Also wir können in die Familie Jung hineinschauen. Alex Reichmuth hat mit Simon Jung, der Mutter von fünf, schon gleich von sechs Kindern können reden und sie beim Posten begleitet. Das war ein Teil aus unserer Serie, Espresso-Serie über Menschen, die spezielle Konsumbedürfnisse haben. Nächsten Montag im Espresso lernen wir im Rahmen von der gleichen Serie dann einen Mann kennen, der zwar, wie wir alle anderen, auch in die Schule gegangen ist, aber er hat nie richtig gelernt, wie man schreibt.
Espresso.
Das war Espresso von heute. Morgen im Espresso telefonieren wir aus den Ferien in die Schweiz und merken, dass es gar nicht so teuer wird, wenn man sich richtig darauf vorbereitet. Wir sagen wie. Und es geht um die neue Trägerschaft von der Ombudscom. Ombudscom, das ist die Schlichtungsstelle von der Telekommunikationsbranche. Mehr dazu im Espresso vom Dienstag, auch wieder ungefähr 18 ab 8 Uhr.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.